Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Ich weiß nicht, ob Sie alt genug sind, um sich noch an diese Falkstadtpläne zu erinnern. Also diese Dinger, wenn man sie einmal falsch aufgefaltet hat, sie hat man nie wieder zusammenbekommen. Oder daran, wie man manchmal früher verzweifelt eine Telefonzelle gesucht hat, um Bescheid zu geben, dass man sich verspäten würde. Oder wenn man dann so eine Schuhkarton voller alter Fotos gefunden hat, aber leider nicht mehr drauf kam, wann und wo das eigentlich war. Das sind so Probleme, die gibt's heute schlicht und ergreifend nicht mehr. Die Fotos im Smartphone, die sortieren sich wie von alleine auf der virtuellen Landkarte und die Gesichter ordnen sich den Kontakten im Adressbuch zu. Das Navi macht den Stadtplan überflüssig und eine Telefonzelle haben Sie sicherlich schon ewig nicht mehr vermisst. Das ist alles super praktisch. Aber mit diesen digitalen Möglichkeiten kommt natürlich ein Preis einher, nämlich der Preis, dass unser Leben engmaschig in Daten erfasst wird, vermessen, überwacht und ausgewertet. Darüber hat Barbara Preinsack geschrieben. Ihr Buch, das heißt Datenschlussverkauf. Barbara Preinsack ist Politikwissenschaftlerin und Professorin für vergleichende Politikfeldanalyse an der Uni Wien. Guten Tag, Frau Preinsack. Herzlich willkommen im Deutschlandfunk Kultur.
Guten Tag und danke für die Einladung.
Sehr gerne. Die Welt, die ist heute ziemlich datengetrieben. Das ließe sich auch gar nicht mehr zurück abwickeln, selbst wenn man das wollte. Kurze Frage, bevor wir ins Thema einsteigen. Das wollen Sie ja auch gar nicht, oder?
Genau, das möchte ich nicht.
Sie wollen schon weiterhin auch diese Dienste nutzen. Die sind schon echt praktisch, oder?
Ja, die meisten sind praktisch und viele davon sind auch unproblematisch, aber eben nicht alle. Aber ich würde noch einen Schritt zurückgehen. Ich würde sagen, dass wir, und das haben Ihre Beispiele auch sehr gut gezeigt, wir können uns eine Welt ohne Geld nicht vorstellen. Die Verteilung von Gütern und Dienstleistungen würde ohne Geld praktisch nicht funktionieren. Aber ich würde so weit gehen zu sagen, das ist auch bei Daten heute der Fall. Ohne Daten könnte man online nicht einkaufen, man könnte auch eine Route am Smartphone nicht berechnen. Auch wenn Diagnosen gestellt werden beim Arzt, auch dann sind Daten im Spiel. Also man kann schon sagen, eine Gesellschaft ohne Daten würde kaum funktionieren, aber wir sprechen bei Daten eigentlich kaum darüber, wer sich damit bereichert, wer sie kontrolliert und wer die Kosten dafür bezahlt. Wir sprechen sehr viel über Vermögensunterschiede bei Geld, aber wir sprechen bei einer anderen ganz, ganz wichtigen Ressource unserer Gesellschaft nicht darüber, wie sie eigentlich verteilt ist und wer sie kontrolliert.
Und das ist eben die Kontrolle dieser Digitalkonzerne. Wir kennen alle Meta, Microsoft, Google, aber es gibt noch ganz viele Player, die wir gar nicht kennen. Da fehlt uns individuell die Kontrolle. Ich habe aber den Eindruck, eigentlich auch unseren Staaten, unseren Regierungen, unseren Unternehmen. Fast alle in Europa sind auf die digitale Infrastruktur von US-Unternehmen angewiesen. Ist das in Zeiten einer Regierung Donald Trump auch ein Sicherheitsproblem?
Natürlich ist das ein Sicherheitsproblem. Und es wird in der letzten Zeit auch als solches diskutiert. Man kennt das unter dem Schlagwort der digitalen Souveränität. Aber wir haben viel zu spät begonnen, dieses Problem als Problem wahrzunehmen. Also wenn wir nicht davon ausgegangen wären, dass Daten sowas sind wie Öl, da haben dann die Firmen, die das fördern, ein Recht darauf, das zu verkaufen und das zu kontrollieren, sondern wenn wir Daten von Anfang an als gemeinsam geschaffene Ressource, die auch im gemeinsamen Eigentum steht, die wir alle gemeinsam kontrollieren sollen und kontrollieren sollen dürfen. Wenn wir es als solches gesehen hätten, dann wäre es gar nicht so weit gekommen.
Denn in der Tat, es gibt seit einigen Jahren diese Phrase, Daten seien das neue Öl. Warum passt das nicht auf Daten?
Weil Öl ist eine natürliche Ressource, die ist da und da kann man sich darüber unterhalten, wer vom Verkauf von Öl profitieren soll. Das sind sehr häufig Staaten und das sind auch die Unternehmen, die dieses Öl fördern und die das dann raffinieren und so weiter. Daten werden aber, die sind nicht einfach da. Das ist keine natürliche Ressource. Daten werden von uns allen geschaffen. Wenn wir uns zum Beispiel durch das Gesundheitssystem bewegen als Patient oder als Patientin, wenn wir einkaufen online, wenn wir mit dem Smartphone herumgehen, aber auch indem wir als Teil der Gesellschaft die Datenarbeitenden mit ausbilden, indem wir die öffentlichen Infrastrukturen mitfinanzieren, die Bildungssysteme, die technische Infrastruktur. Also wir alle tragen dazu bei, dass Daten eine Ressource zur Wertschöpfung sind. Und wir alle beteiligen uns daran, dass bestimmte Unternehmen, bei denen sich sehr viele Daten konzentrieren, dass die mit den Daten reicher werden. Wir als Gesellschaft sehen aber relativ wenig der Gewinne. Also die werden einfach nicht fair und gerecht mit uns geteilt.
Das liegt auch ein bisschen daran, dass darüber gestritten wird, ja, wem diese Daten denn eigentlich gehören, ob überhaupt dieses Konzept von Eigentum da Sinn macht, da kommen wir gleich noch drauf. Aber wenn zum Beispiel im Gesundheitswesen Daten entstehen, gehören die mir als Patient? Gehören die der Ärztin, die die Daten erhebt? Gehören sie dem Softwareanbieter, der das Tool bereitstellt? Das ist ja gar nicht so einfach zu sagen, oder?
Also rechtlich ist es relativ einfach, relativ, nämlich in dem Sinne, dass es in Europa kein Eigentumsrecht an Daten gibt. Mhm. Es gibt aber, wenn man jetzt, also Sie haben das Beispiel auch der Patienten verwendet, wenn man mit Patienten spricht, sehr häufig die Vorstellung, dass man sowas wie ein moralisches Recht darüber hat, über die eigenen Daten zu bestimmen. Mhm. Das schreibt, also dieses moralische Recht nenne ich es jetzt mal und auch das Recht auf den Schutz der Privatsphäre, schreiben ja viele rechtliche Instrumente auch vor. Hier erwähne ich jetzt zum ersten Mal das Wort Datenschutzgrundverordnung, die auch der vorschreibt, EU, dass einzelne Menschen über ihre persönlichen Daten bestimmen können. Das ist das eine. Und da gibt es aber zwei Probleme, die dann noch nicht dadurch gelöst wurden. Das erste ist, dass viele der Nutzen und der Schäden ja nicht für die einzelnen Personen, sondern für uns alle entstehen. Das heißt, es gibt sowas wie einen systemischen Effekt der Datennutzung. Die Daten schaffen für uns alle Nutzen, hoffentlich, oder sie führen zu Einsichten, die dann auf alle angewandt werden und auch gegen Menschen verwendet werden können, von denen die Daten gar nicht stammen. Das heißt, die individuelle Kontrolle alleine führt nicht weit genug. Und das ist mal das erste große Problem, dass allein diese individuelle Kontrolle die strukturellen Asymmetrien und die sich damit verknüpfenden Ungleichheiten im Zugriff auf Daten für ökonomische Macht und politische Macht überhaupt nicht lösen können.
Weil es eben immer gleich diese kollektiven Folgen sind. Das kann eben das Navi sein, das deswegen funktioniert, weil unser aller Daten bei der Nutzung da einfließen. Das kann aber auch sein, dass eine Krankheit besser behandelt werden kann, weil aus allen möglichen Kliniken die Daten zusammenfließen.
Es kann aber auch sein, dass Daten, die von Ihnen und von mir gewonnen wurden, dass die zu Einsichten führen, die auf eine dritte Gruppe angewandt werden. Mhm. Also dass man zum Beispiel draufkommt, wer besonders viel tagsüber fernsieht und ein bestimmtes Produkt aus dem Internet häufig bestellt, diese Leute haben besonders häufig chronische Erkrankungen. Und das wird dann auf andere Menschen, auf die diese Eigenschaften zutreffen, angewandt. Das heißt, wenn man jetzt nur uns beiden das Recht gibt, unsere Daten zu schützen, werden trotzdem die anderen Menschen, auf die diese Einsichten angewandt werden, nicht geschützt. Das heißt, Daten sind beziehungsförmig. Die sind eben auch nicht etwas, was nur einzelnen Menschen gehört und worüber nur einzelne Menschen bestimmen sollen können. Wir müssen auch als Gesellschaft darüber bestimmen können.
Und das ist eben der große Clou Ihres Buches, dass Sie sagen, es ist ein gemeinsames Gut, ein gesellschaftliches Gut. Commons ist da so ein Begriff. Und das entwickeln Sie als ein Modell, das auf drei Säulen basiert. Die würde ich gerne mit Ihnen durchgehen. Die erste Säule ist eben gerade keine Beschränkung, sondern Sie sagen, Datennutzung, die einen großen öffentlichen Wert erschafft, soll sogar noch erleichtert werden. Können Sie ein Beispiel dafür nennen?
Es gibt viele Bereiche, zum Beispiel im medizinischen Bereich, im Forschungsbereich, wo es Hürden gibt, wo man Daten nicht verwenden kann, weil man irgendwelche rechtlichen Erfordernisse nicht erfüllt oder weil man auch bestimmte ethische Standards nicht reagieren kann. Also wenn Personen zum Beispiel verstorben sind oder weil sie aus anderen Gründen nicht die Einwilligung geben können. Wenn wir jetzt aber in einem Bereich sind, wo die Risiken wirklich gering sind und wenn das trotzdem sehr großen Nutzen für viele Menschen, für die Allgemeinheit verspricht, dann muss man es eigentlich leichter machen, als es heute ist, Daten auch nutzen zu können. Das ist die erste Säule.
Und die zweite Säule ist quasi die Gegenseite dazu, nämlich Schäden zu vermeiden oder zumindest zu lindern. Da haben Sie ein paar plastische Beispiele. Ein Fall aus den Niederlanden, Familien, die fälschlich des Sozialleistungsbetrugs verdächtigt worden sind, weil ein Algorithmus falsch funktioniert hat. Wie kann man solche Schäden vermeiden oder lindern?
Manche Schäden kann man vermeiden, indem man bestimmte Formen der Datennutzung, von denen wir wissen, dass sie Menschen schaden, verbietet. Max Fischer hat das vor vielen Jahren schon mit Tabakprodukten verglichen. Hier soll man nicht einfach das Produkt ethischer machen, die Zigarette oder das soziale Medium zum Beispiel, sondern hier kann man bestimmte Formen der Datennutzung verbieten oder auch den Zugang einschränken. Das macht Australien jetzt zum Beispiel mit dem sozialen Medienverbot für und der 16-Jährige. Also dort, wo wir wissen, dass es Schäden gibt, können Beschränkungen oder auch Verbote wichtig sein. Es gibt aber auch Fälle, wo Schäden entstehen, ohne dass man es hätte vermeiden können. Und hier geht es darum, für Menschen niederschwellige Mechanismen zu schaffen, wo sie auch Hilfe erfahren können, wo sie in Härtefällen auch Geld bekommen können, wenn geldwerte Schäden verursacht wurden. Oder wo man sich hinwenden kann, wenn man sagt, mir wurde emotionell geschadet. Wenn zum Beispiel ich meinen Namen eintippe in eine Suchmaschine und daneben erscheint ein Schimpfwort. Man weiß nicht immer, wie genau das passiert ist, und es ist auch nicht immer ein Gesetz verletzt worden. Und hier muss es bessere Möglichkeiten geben, Menschen und auch Gesellschaften, die durch die Datennutzung Schaden erleiden, dass denen geholfen wird.
Um Geld geht es dann auch in der dritten Säule. Profite aus Datennutzung fair mit der Allgemeinheit teilen. Das stelle ich mir jetzt am schwierigsten vor in einer Welt, in der die meisten dieser Produkte von Digitalkonzernen kommen, die es schon jetzt mit ganz normalen Unternehmenssteuern ziemlich gut schaffen, die Dienste angeblich irgendwo auf der Welt zu erbringen und die umsatzstarken Tochterunternehmen in Europa dadurch arm rechnen und im Grunde keine Steuern bezahlen. Mit was für einem Modell soll man dieses Geld denn abschöpfen?
Sie haben absolut recht. Das ist eine schwierige Frage, mit der wir uns auch schon sehr lange beschäftigen. Manche Staaten experimentieren auch mit neuen Digitalsteuern. Das dient auch dazu, das Problem zu lösen, dass große Technologiekonzerne Daten in bestimmten Ländern abgreifen sozusagen und die Steuereinkünfte dann anderswo bezahlt werden. Aber Digitalsteuern sind schwierig in der Umsetzung, weil es oft schwierig ist, überhaupt zu messen, was hier besteuert wird. Etwas, was wir andenken als eine Möglichkeit, ist etwas, was wir Gewinnbeteiligungsvereinbarung nennen. Das wären privatrechtliche Instrumente, also Verträge zum Beispiel, mit denen die datennutzenden Unternehmen, und damit meine ich jetzt keine kleineren und mittleren Betriebe, sondern wirklich große Unternehmen, die große finanzielle Profite aus der Datennutzung erzielen, dass diese mit den Menschen, die die Daten ermöglicht haben und von denen diese Daten kommen, gemeinsam überlegen, was wäre denn eine faire Rückführung eines Teils der Gewinne an die Kommune oder an das Krankenhaus, von denen die Daten kommen, oder auch an eine Gebietskörperschaft wie ein ganzes Land oder einen Staat. Also dass hier auch privatrechtliche Instrumente genutzt werden, um einen Teil der finanziellen Gewinne zurückzuführen zur Gesellschaft, aus der die Daten kommen. Das würde auch das Vertrauen vieler Menschen in die Datennutzung stärken. Denn wir wissen auch, dass Menschen im Durchschnitt nicht egoistische Personen sind, die sagen, ich gebe meine Daten nur her, wenn es mir selbst nutzt, sondern sehr viele sorgen sich darum, wie sich das auf die Gesellschaft auswirkt. Welche Gesellschaft werden wir dadurch? Und bereichern sich hier einige auf unfaire Weise oder kommen meine Daten auch anderen Menschen zugute? Und darum geht es letzten Endes. Es geht um eine gemeinwohlorientierte Datennutzung.
Sie haben sich für Ihr Buch ziemlich tief in solche technischen und auch juristischen Gerechtigkeitsfragen eingegraben. Mir hat es viel Spaß gemacht, das zu lesen. Ich fand das spannend. Aber ich habe auf fast jeder Seite auch gedacht, puh, da ist wirklich viel zu tun. Hand aufs Herz, wie optimistisch sind Sie, dass sowas umgesetzt wird?
Sie haben absolut recht. Die Situation ist vertrackt. Viele der Regeln, die es ermöglichen, das ist diese Machtkonzentrationen und auch die Akkumulation politischer und ökonomischer Macht gibt. Wir sehen das auch in den USA, Elon Musk und so weiter. Das wurde dadurch möglich, dass es eben ganz, ganz viele Regeln gibt, die jetzt nicht geheim sind natürlich, aber die im Detail viele Menschen auch gar nicht kennen. Und deswegen schließe ich mein Buch mit Ideen, wie einzelne Menschen als Bürger, als Patientinnen etwas tun können, um eine gerechtere Verteilung der Nutzen und der Kosten der Datennutzung, um damit zu helfen, um Daten besser gemeinsam zu kontrollieren und zu regeln. Und es beginnt da, wo Personen einfach sagen, ich gebe meine Daten nicht einfach her. Ich überlege mir, wer davon profitiert und wer die Kosten trägt. Und dann gebe ich sie vielleicht lieber einem gemeinwohlorientierten Forschungsinstitut. Es geht aber auch darum, einfach Druck auf politische Entscheidungsträger auszuüben. Denn selbst einzelne Staaten können relativ viel tun. Man muss nicht immer auf die EU schauen oder auf die internationale Kooperation. Natürlich wäre es gut, wenn es europaweite Regeln gäbe. In manchen Bereichen gibt es die auch. Aber auch einzelne Staaten, einzelne Schulen können bereits relativ viel tun.
Das sind dann die kleinen Schritte, um diesen Datenschlussverkauf, wie Sie es nennen, vielleicht ein bisschen in den Griff zu kriegen. Barbara Preinsack hat dieses Buch geschrieben, Datenschlussverkauf, Solidarität in der digitalen Welt. Bei Wagenbach ist es erschienen für 18 Euro. Frau Preinsack, haben Sie vielen Dank für das Gespräch.
Danke Ihnen.
Mehr von der Lesart hören Sie auch in unserer App. Der Deutschlandfunk-App. Jetzt kostenlos herunterladen. Für Android und iOS.